SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die 1978 im US-Staat New York geborene Schriftstellerin Lauren Groff hat bislang 3 Romane und eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Und alle Bücher erhielten euphorische Besprechungen in den großen amerikanischen Zeitungen. Ihr erster Roman, Die Monster von Templeton, wurde von Stephen King gelobt. Ihr dritter Roman, Licht und Zorn, erschien 2015, war für den National Book Award nominiert und wurde in zahlreichen Jahresbestlisten in den USA aufgenommen. Barack Obama nannte Licht und Zorn im Erscheinungsjahr sein persönliches Lieblingsbuch. Für den Hansa Berlin Verlag hat Stephanie Jacobs den aktuellen Band mit Erzählungen unter dem Titel Florida ins Deutsche übertragen. Und ich freue mich, mit der Übersetzerin über die so eindrucksvolle Prosa der Autorin zu sprechen. Guten Tag, Frau Jacobs.
Hallo, guten Tag, Herr Otte.
Florida, ich sagte es gerade eben schon, heißt der Erzählungsband. Und in Florida spielen jene 11 Geschichten von Lauren Groff, die meistens um die 20 Seiten lang sind. Auf begrenztem Raum werden darin düstere und aberwitzige Paarbeziehungen mit und ohne Kinder erzählt, werden Lebenswege geschildert, in denen immer wieder Tiere vorkommen, vorzugsweise Reptilien. Frau Jacobs, haben Sie sich in zoologischer Fachliteratur einlesen müssen, um diese Texte zu übersetzen?
In zoologischer Fachliteratur jetzt nicht gerade, aber es ist natürlich wichtig, dass man gut recherchiert, dass man vor allem erstmal eine bildliche Vorstellung davon hat, wie sieht das Tier aus, um das es hier geht und in der Folge dann, wie nennt man es korrekt auf Deutsch. Da bin ich den heutigen Möglichkeiten des Internets wahnsinnig dankbar und stelle mir immer vor, wie meine Kollegen vor ein paar Jahrzehnten dafür lange Bücher in der Bibliothek wälzen mussten.
Ich bin da, weil Sie gerade die Tiernamen ansprechen, auch über ein Tier gestolpert, das wahrscheinlich auch auf dem Buchcover zu sehen ist, den Florida Panther. Gibt es den wirklich?
Ja, den Florida Panther gibt es wirklich, der hat aber die Besonderheit, dass er eigentlich ein Puma ist.
Und der sieht dann wie aus?
Schon in etwa so wie auf dem Cover, so eine mittelgroße Raubkatze. Ich glaube, er ist relativ dunkel. Das Problem war aber, da es eigentlich ein Puma ist und die Autorin später nochmal einfach auf diesen Panther Bezug nimmt, ohne Florida Panther komplett zu sagen, war ich natürlich in der Versuchung tatsächlich dann auch von einem Panther zu schreiben, dachte, wenn das jemand nachguckt, dann ist es vielleicht nicht ganz korrekt und habe dann lieber nochmal Florida Panther geschrieben, weil das ein Eigenname für diese spezielle Puma-Art ist.
Was man nicht alles so lernt, wenn man übersetzt. Das haben Sie aber vorher nicht gewusst, nehme ich mal an.
Nein, das wusste ich vorher nicht. Aber wenn ein Tier vorkommt oder eine Pflanze oder irgendetwas, was ich nicht kenne, recherchiere ich das natürlich. Denn es soll ja sowohl literarisch schön als auch sachlich korrekt sein.
Man fragt sich bei den Geschichten immer wieder, ob man sich nun eher vor den Schlangen, Alligatoren, Florida Panther oder vor den Menschen in diesen Geschichten fürchten sollte. Ist Ihnen das auch so ergangen? Erleben Sie diesen, sagen wir mal, Lektüre-Schauer überhaupt noch, wenn Sie einen Text ins Deutsche übertragen?
Mir ist das auf jeden Fall so gegangen, vor allem beim ersten Lesen, was ich ja wahnsinnig spannend und toll finde an meinem Beruf. Ich lese ein Buch, bevor die ganze Rezensionswelle anrollt. Das heißt, ich kann das Buch erstmal nur für sich auf mich wirken lassen. Und das finde ich unheimlich wichtig, diesen Moment, weil ich bei diesem ersten Wirken lassen direkt versuche zu erspüren, was ist hier das Wichtige im Text, was tritt hervor, was muss unbedingt ins Deutsche übertragen werden. Und deshalb, natürlich hatte ich diesen Lektüreschauer, ganz besonders zum Beispiel bei der Geschichte von den beiden kleinen Mädchen, Wolf werden. Zwei kleine Mädchen werden allein auf einer Insel zurückgelassen und allein schon die Insel bietet genügend Schauerliches mit ihrer völlig ungezähmten Natur. Aber das eigentlich Schauerliche in der Geschichte sind die Erwachsenen, die die Mädchen dort zurückgelassen haben.
Und die nur an einer kleinen Stelle überhaupt charakterisiert werden. Das ist ja das Verrückte. Man fragt sich, warum sind diese Kinder in dieser Wildnis und wer zum Teufel hat die Kinder dort ausgesetzt? Und dann kommt die Sprache auf die Eltern und man fragt sich, was sind das für Eltern?
Ja, genau. Und man hat nur ganz wenig Zeit, diese Eltern zu charakterisieren. Also Lauren Groff charakterisiert sie in ganz kleinen, aufblitzenden Sätzen. Die Mädchen erinnern sich an sie, was die gesagt haben, was die getan haben. Und in dieser ganz kurzen Zeit schafft sie es, die sehr prägnant zu charakterisieren. Und das ist wahnsinnig toll, wie sie das macht.
Jetzt haben Sie schon ein wenig diese stimmungsintensive Prosa von Lauren Groff beschrieben. Sprechen wir doch mal über die sprachlichen Mittel, mit denen sie arbeitet.
Es ist auf jeden Fall immer eine sehr kraftvolle Sprache, die sie hat, in der wenig Schlacke in der Sprache ist. Also sie kommt immer ziemlich genau auf den Punkt. Und sie hat einen lakonischen Ton, in denen sie ihren Figuren nicht viel durchgehen lässt. Also sie beobachtet die aus einer gewissen Distanz, kann auch ziemlich gnadenlos zu ihnen sein. Und es ist unbedingt wichtig, dass man diesen besonderen Ton, diesen mitunter sehr trockenen Ton, in dem sie auch schlimme Sachen beschreibt, auch im Deutschen reproduziert.
Und jeder Halbsatz ist wichtig. Man müsste sogar sagen, jedes Wort ist wichtig, denn manchmal drehen sich die Verhältnisse in einem einzelnen Satz. Vielleicht lesen Sie uns mal einen Abschnitt vor, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie Lauren Groff mit wenigen Sätzen genau diese Atmosphäre herstellt, von der Sie gerade eben gesprochen haben. Und zwar den Anfang der Erzählung in den imaginären Winkeln der runden Welt, die mir sehr gut gefallen haben. Und da ist im Grunde genommen alles aufgehoben, was diese Autorin auszeichnet. Bitte sehr.
Das mache ich sehr gern. Jude wurde in einem Crackerhaus geboren, direkt am Rand eines Sumpfs, der förmlich brodelte, so viele namenlose Reptilien lebten darin. Damals war Floridas Mitte nur dünn besiedelt. Klimaanlagen hatten nur die Reichen, der Rest behalf sich mit hohen Decken, Schlafveranden und Dachventilatoren. Judes Vater war Herpetologe und arbeitete an der Universität, und wenn die Schlangen nicht von selbst in das warme Haus gekrochen wären, hätte sein Vater es ohnehin damit vollgestopft. Auf den Fensterbänken standen Klapperschlangen in Formaldehyd. Die Bretterverschläge, in denen seine Mutter einmal Hühner zu halten versucht hatte, waren von zuckenden Reptilienknäueln bevölkert. Jude lernte schon in jungen Jahren, ruhig Blut zu bewahren, wenn er etwas berührte, das Giftzähne hatte. Er hatte gerade erst laufen gelernt, als seine Mutter in die Küche kam und eine Korallenotter um sein Handgelenk herum ihren rot-gelben Schwanz jagen sah. Sein Vater schaute von der anderen Seite des Zimmers aus zu und lachte. Seine Mutter kam aus dem Norden, eine Presbyterianerin. Sie war immer erschöpft. Täglich kämpfte sie allein gegen den Moder und den höllischen Schlangengestank im Haus an. Sein Vater hätte nie zugelassen, dass eine Schwarze einen Fuß in sein Haus setzte, und eine weiße Frau konnten sie sich nicht leisten. Judes Mutter fürchtete sich vor allem, was Schuppen hatte, und versuchte, solches Getier mit Kirchenliedern fernzuhalten. Als sie mit Judes Schwester schwanger war und eines Abends im August ein kühles Bad nehmen wollte, übersah sie ohne Brille den knapp einen Meter langen Albino-Alligator, den ihr Mann in der Badewanne einquartiert hatte. Am nächsten Morgen war sie weg. Eine Woche später kam sie zurück. Und nachdem Judes Schwester tot geboren wurde, ein Baby wie ein makelloses Blütenblatt, hörte seine Mutter nie mehr auf, leise vor sich hin zu singen.
Die Übersetzerin Stephanie Jacobs liest aus der Erzählung in den imaginären Winkeln der runden Welt, die in dem Band Florida von Lauren Groff enthalten ist. Wenn Sie nun diese Zeilen lesen, haben Sie das Gefühl, das ist ein Stück weit auch Ihre Literatur?
Auf jeden Fall ist sie das, denn wer einmal versucht hat, auch nur ein, zwei Sätze zu übersetzen, hat gemerkt, man muss ständig Entscheidungen treffen. Man kann es nicht einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, Wort für Wort so übersetzen und es in Anführungszeichen quasi nur in die andere Sprache bringen. Es ist also unweigerlich ein großes Stück auch von mir darin enthalten, weil ich natürlich diesen Text gelesen und in mich aufgenommen habe, hoffentlich viel von dem erfasst, was drin steckt, aber mit Sicherheit nie alles, so oft ich das lese. Und weil nur ich mit meinen ganz eigenen sprachlichen Mitteln den wieder ins Deutsche bringen kann. Insofern, ja, es ist auch meine Literatur.
Wie nah am Text arbeiten Sie, beziehungsweise wie weit müssen Sie sich zuweilen vom Original entfernen?
Es gab ja mal diesen Spruch, soll eine Übersetzung schön sein oder treu? Insofern ist es ein bisschen wie mit Frauen. Es ist ein bisschen abgelutscht vielleicht, aber...
Beides,
nein. Ich muss sagen, ich muss manchmal relativ weit weggehen, um treu sein zu können, denn wenn ich zu nah dranbleibe, funktioniert es häufig im Deutschen nicht, dann habe ich zwar wörtlich das geschrieben, was da stand, aber es kommt nicht genau das rüber. Es erzeugt nicht genau den Effekt beim deutschen Leser, den der Originaltext meiner Meinung nach erzeugt. Insofern, ich versuche, so treu wie möglich zu sein. Dazu ist es aber nötig, dass ich mir gewisse Freiheiten nehmen darf.
Können Sie mal ein Beispiel für diese Freiheiten nennen?
Es gibt da eine Passage, wo es darum geht, dass ein Mann und eine Frau sich auf dem Nachhauseweg darüber unterhalten, dass ein befreundetes Paar sich da rausgestellt hat, der Mann betrügt die Frau. Und es gibt ja im Englischen den Ausdruck to cuckold, und da steckt ja irgendwie auch schon der Cock, also der Hahn, mit drin. Und die Frau sagt, dass sie den Ausdruck nicht mag, einfach weil dieser Ausdruck die Frau zu sehr aus dem Spiel lässt. Es bezieht sich nur auf diesen Mann, der mit dem anderen Mann sozusagen einen Hahnenkampf austrägt. Es war mir sehr wichtig, dieses Bild zu erhalten, weil ich auch die Aussage sehr stark finde und weil sie in ihrer Kritik an der Männerbezogenheit von Literatur und von Sprache auch häufig auch sehr typisch Lauren Groff ist, war es mir wichtig, das zu retten. Und um das zu machen, musste ich im Deutschen aber zum Beispiel die Freiheit haben, eine Kleinigkeit einzufügen. Wir haben ja den schönen Ausdruck, jemandem die Hörner aufsetzen. Es ist, glaube ich, wenigen bekannt, also mir war es vorher nicht bekannt, das ist, wenn ein Hahn kastriert wurde sozusagen, setzte man ihm zur Kennzeichnung die Sporen auf den Kopf, wo sie festwuchsen. Und daher kommt der Ausdruck jemanden hörnen, jemandem die Hörner aufsetzen. Das erschließt sich aber im Deutschen nicht sofort, weil das Bild relativ weit weg ist. Um dieses Bild zu reproduzieren, musste ich einfach ein bisschen dieses Hahnbild noch mit einfügen. Das liest sich dann konkret so, auf dem Nachhauseweg am Neujahrsmorgen sagte ich, dass ich den Ausdruck jemandem die Hörner aufsetzen nicht mag, weil er die Frau weitgehend aus dem Spiel lässt und stattdessen den in seiner Männlichkeit beschädigten Ehemann in den Fokus rückt. Den verschnittenen Hahn, dem der Liebhaber unterlegen ist. Also hier muss ich das wieder einfügen zum Beispiel.
Sozusagen erklärend.
Genau, sozusagen erklären.
Das hört sich nach einer Arbeit an, die sehr detailversessen ist. Profan gefragt, wie lange brauchen Sie denn für einen Erzählungsband, der wie in diesem Fall rund 320 Seiten lang ist?
In dem Fall bei einem Erzählungsband braucht man immer noch mal ein bisschen länger als bei einem Roman, einfach weil es literarisch dichter ist. Ich habe in diesem Fall an den 280 Normseiten, die es waren, circa 4 Monate gearbeitet. Das ist relativ lang, aber eben es ist einfach ein so dichter Text, dass er sehr viel Sorgfalt verlangt. Und diese Sorgfalt kann ich nicht mal eben aus dem Handgelenk schütteln.
Wenn Sie an einem Text arbeiten oder davor, lernen Sie dann die Autorinnen und Autoren auch mal kennen? Haben Sie zum Beispiel Lauren Groff mal getroffen?
Ja, die habe ich auf einer Lesung getroffen, als sie mit ihrem Roman Licht und Zorn unterwegs war, den ich ja auch schon übersetzt habe. Und das war eine ganz großartige Erfahrung.
Warum?
Ich lerne sie vorher nicht kennen, aber hinterher ist es deshalb so großartig, weil man hat sich monatelang mit einem Menschen beschäftigt. Man hat die Gedanken dieses Menschen ja, in sich aufgenommen und mit der eigenen Sprache wiedergegeben und hat daher das Gefühl, man kennt denjenigen schon sehr gut. In gewisser Weise. Und Lauren Groff ist eine sehr energiesprühende, sehr präsente Persönlichkeit, die ich sehr beeindruckend fand. Ich freue mich sehr auf weitere Bücher von ihr, einfach weil es großartige, kraftvolle Literatur ist, die es nicht so häufig gibt aus meiner Sicht.
Die Übersetzerin Stephanie Jacobs war das. Über den Erzählband Florida von Lauren Groff, den sie für den Hansa Berlin Verlag aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen auch.